Der Vater verkaufte Bilder, sodass sie beim Kaufmann nicht mehr anschreiben lassen und sich vor dem Riesen nicht mehr fürchten mussten. Der Riese begann zu schrumpfen und war bald nur noch Herr Josef, der Vermieter, der auf der Treppe polterte und sich vom vielen Gebrüll einen Lungenkrampf holen würde. Michael war glücklich in seinem Leben und im Grunde wäre die Mutter ja auch glücklich gewesen, hätte nur er ihr nicht so viele Sorgen bereitet, so viel Angst und so viel Grund zum Weinen gegeben. Jeden Abend, wenn sie ihn zu Bett brachte, ihn mit der Decke, die sie für ihn bestickt hatte, zudeckte und ihm die Schildkröte, die sie für ihn genäht hatte, in den Arm legte, nahm Michael sich vor, am folgenden Tag seiner lieben Mutter keinen Kummer mehr zu machen. Wie ein braves Kind würde er allein im Garten spielen oder in seiner Stube zeichnen. Sobald dann aber Hartmut auftauchte und bereits geplant hatte, welchen Gefahren sie an diesem Morgen die Stirn bieten würden, zerstoben all die tapferen Vorsätze im Wind. »Deine Mutter glaubt, du bist noch ein Wickelkind«, spottete Hartmut. Das war falsch, aber Michael sagte nichts, um es richtigzustellen. Wie es zwischen ihm und seiner Mutter zuging, konnte Hartmut nicht beurteilen, weil Hartmut und seine Mutter sich nicht so sehr liebten. Niemand liebte sich so sehr wie die Mutter und Michael. Doch auch davon sagte er nichts zu Hartmut, denn es ging nur ihn und die Mutter etwas an. Er würde nie wieder an jemandem, den er liebte, zum Verräter werden. Zu seinem Glück fragte Hartmut auch nicht nach. Der Freund war keiner, der sich gern mit Reden aufhielt, sondern schritt lieber auf dem schnellsten Weg zur Tat. Eine Zeit lang trugen sie im Land Gu, das Hartmut die Wildnis nannte, schwere Wackersteine zusammen und errichteten daraus Burgen und Barrikaden. Nazis und Sozis könne man damit spielen, erklärte Hartmut, sich hinter den Barrikaden verschanzen wie die Roten und Braunen in den Straßen von München und über das Mauersims hinweg Steine nach den Feinden schleudern. »Deine sind die Roten«, bestimmte er. »Der Fanti, der ist ja auch ein Roter. Kommunist ist der. Meinem Vater passt's nicht, aber der Fanti ist eben der Fanti, also schickt er sich drein. Meine sind die Braunen, da merke ich mehr Saft und Kraft.« Michael hätte lieber Burgherr und Raubritter gespielt, aber wichtiger war ihm, dem Freund eine Freude zu machen. Zudem entdeckte er recht schnell, dass er sich seine eigene Welt in Hartmuts Welt hineindenken konnte, ohne dass sich am Spielgeschehen etwas ändern musste. Ein paar Tage lang beschäftigten sie sich also mit ihrer Steinschlacht, trugen auch ordentliche Blessuren davon, die Michaels Mutter weinend mit Honigsalbe einrieb, doch mit der Zeit verlor Hartmut die Lust. Michael sah den Glanz in seinen Augen und spürte das Zittern, das in der Luft lag, wenn der Freund nach etwas Neuem gierte. »Lass uns ein paar von diesen Steinen aus der Wildnis raustragen«, schlug er eines Morgens vor. »Mal sehen, was sich im Ort mit denen anfangen lässt.« Also luden sie sich die Arme voller Steine und machten sich daran, sie in Richtung Buchnerhaus zu transportieren. Die Steine waren schwer und jeder Schritt, mit dem er sie schleppte, ohne hörbar zu ächzen, erfüllte Michael mit Stolz. Als sie die Straße allerdings erreicht hatten, kamen ihm seine Arme schwerer als die Last vor und schmerzten wie frisch aus der Hölle. Hartmut jedoch marschierte unbarmherzig voran. »Wie weit müssen wir denn noch?« keuchte Michael kleinlaut, und schon die Frage war das Eingeständnis einer Niederlage.